Meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Ich weiß nicht, ob jemand mit mir in eine Podiumsdiskussion eintreten will oder weshalb hier diese Mikrofone stehen. Ich nehme an, für eine nachfolgende Veranstaltung. Ich muss zunächst sagen, meine Hilfskraft ist heute krankheitsbedingt verhindert. Das bedeutet, dass ich Ihnen leider für heute die Folien, es wäre auch nur eine einzige, vorenthalten muss, die sie mitgebracht hätte. Das heißt, Sie müssen sozusagen noch mehr als sonst ohnehin schon sich auf das verlassen, was ich Ihnen erzähle. Ich werde natürlich das, was ich als Gedächtnisstütze und Gliederungspunkte zu dieser Vorlesung habe, dann auch wieder auf meine Homepage stellen lassen. Das Gleiche gilt für mein Versprechen, Ihnen ein Manuskript zu den bisherigen Vorlesungsteilen zugänglich zu machen. Auch das werde ich machen, wenn Frau Engwicht wieder da ist. Zur letzten Vorlesung und zum Kontext, in dem sie stand. Ich hatte in der letzten Vorlesung zum einen meinen Kurz- und Schnelldurchgang durch verschiedene Versuche abgeschlossen, unsere substanzielle, sozusagen menschenrechtliche Gleichheit zu begründen. Die Frage war hier, inwiefern das spezifisch moderne Verständnis von Gerechtigkeit, das auf der Annahme beruht, dass jeder einzelne Mensch als solcher einen gleichen moralischen Wert hat. Jedenfalls, sofern es sich um einen geborenen und nicht ganz hirntoten Menschen handelt, inwieweit das noch einmal durch gute rechtfertigende Gründe gedeckt ist. Also dass es sich sozusagen nicht von selbst versteht, sondern historisch herausgebildet hat. Und dass hier, wenn man die faktische Entstehungsgeschichte oder Genealogie unseres Gleichheitsdenkens anschaut, etwa Überlegungen wie die Gottesebenbildlichkeit. Oh, du hast es dabei. Moment, nee, das ist meine, die brauche ich. Na gut, wir können es so machen. Ich brauche natürlich auch sowas wie eine Gedächtnisstütze, aber machen wir es mal so. Dass Gedanken wie die Gottesebenbildlichkeit des Menschen oder etwa der aus der Stoa stammende Gedanke der Menschenwürde hier eine Art vorbereitende Rolle gespielt haben. Trotzdem scheint mir, dass man doch im günstigsten Fall für unsere Überzeugung, dass alle Menschen den gleichen moralischen Wert haben, also etwa einen gleichen Anspruch auf Achtung und Rücksichtnahme, auch positive Argumente müsste finden können. Und nun gibt es verschiedene Arten von Argumentationen, mit denen versucht wurde, dies zu zeigen. Und ich bin insgesamt aus der letzten Vorlesung mit einem eher skeptischen Ergebnis herausgegangen. Jedenfalls, wenn man unter Begründung sozusagen eine für Philosophen angemessene, deduktive Begründung versteht. Also eine Ableitung der menschenrechtlichen Gleichheit als zwingende Schlussfolgerung aus gültigen Grundsätzen. Diese Arten von Begründung, egal ob man sie nun im Einzelnen mit Kant, mit der Diskursethik eines Habermas oder etwa Rainer Forst oder auch mit den Mitteln einer Anerkennungstheorie versucht, wie sie Axel Honneth entwickelt, diese Arten von Begründung sind nach meiner Überzeugung letzten Endes, auch wenn sie im Einzelnen viele richtige Punkte enthalten, ungeeignet, eine solche menschenrechtliche Gleichheit zu fundieren. Ich habe dann angedeutet, dass man gleichwohl sagen kann, auch wenn man keine sozusagen letzten Gründe dafür hat, warum wir einander alle als Gleiche betrachten sollten, man doch ein Bündel von sozusagen moralpragmatischen Erwägungen bekommt, das uns insgesamt dann doch sehr gute Gründe dafür gibt, warum wir einander als gleich und nicht als ungleich betrachten. Ich will diese Gründe jetzt nicht nochmal im Einzelnen durchgehen. Nur zur Erinnerung, moralpragmatische Argumente haben etwas damit zu tun, mit welcher Art von moralischen Regelungen wir insgesamt unser Zusammenleben möglichst gut gestalten können. Und dann spielt zum Beispiel auch eine Rolle, was Menschen faktisch heute bereits bereit sind, moralisch zu akzeptieren. dann spielt eine Rolle, welche moralischen Regelungen uns etwa unnötige Konflikte vom Hals halten, unnötige Unbestimmtheitsprobleme und dergleichen mehr. Ich glaube also, in einem Satz gesagt, eine Fundierung unserer menschenrechtlichen Gleichheit, die sozusagen alle Zweifel zum Schweigen bringt, werden wir nicht finden. Wir brauchen deswegen aber auch keine Skeptiker zu sein oder sozusagen auf den dezisionistischen Gegenpol hinüberzugehen, wo man dann nur noch durch einen nicht mehr begründbaren Sprung einfach sagt, gut, wir wollen jetzt, dass wir alle gleich sind. Sondern wenn man einen Mittelgrund pragmatischer Gründe ebenfalls als Begründungen gelten lässt, dann denke ich, kann man insgesamt sagen, dass es sehr vernünftig ist, dass wir von der Versuchung, uns als moralisch ungleich zu behandeln, Abstand nehmen. Das war also das, was ich abschließend zu diesen Begründungsfragen genannt habe. Nun ergibt sich zweitens, wenn man mal auf dem modernen Standpunkt der Gleichheit aller Menschen steht, ich lasse jetzt mal nicht menschliche Tiere fürs Erste außen vor, dann die Frage, ob man eine solche Moral, eine solche egalitäre oder gleichheitliche Moral eher konsequenzenbezogen verstehen soll oder irgendwie anders. Und hier hat sich nun als Begriffspaar in der Moralphilosophie eingebürgert eine deontologische Grundauffassung von einer konsequenzialistischen Grundauffassung zu unterscheiden. Und was ich jetzt angefangen hatte in der letzten Woche und jetzt weiter ausführen und zum Abschluss bringen will, ist eine Klärung dieser Alternative. Und zwar wird mein Ziel sein, Ihnen plausibel zu machen, dass man eine im Ganzen gesehen konsequenzialistische Begründung unseres Gerechtigkeitsdenkens zurückweisen sollte. Der bekannteste Vertreter einer solchen konsequenzialistischen Grundlegung oder Rahmenkonzeption von Moral ist der Utilitarismus, der wiederum in sich verzweigt ist. Und so dass man also etwas verkürzend auch sagen könnte, es geht mir jetzt um eine kritische Diskussion des Utilitarismus mit dem Ziel zu zeigen, dass eine utilitaristische Rahmenkonzeption der Moral für eine Theorie der Gerechtigkeit ungeeignet ist. Warum will ich das zeigen? Weil insbesondere die heutige Gerechtigkeitsdiskussion, die ihren Anfang nimmt mit John Rawls Theorie der Gerechtigkeit aus den 70er Jahren, mit einer Gegenkonzeption zum Utilitarismus beginnt. Rawls selber wird in der kritischen Absetzung vom Utilitarismus diejenige Alternative entwickeln, die dann die weitere Diskussion über Gerechtigkeit wesentlich bestimmt hat. Also dient jetzt dieser kritische Durchgang durch eine, wenn Sie so wollen, utilitaristische Rahmenauffassung von Moral dazu, den Schritt zu Rawls vorzubereiten. Und damit Sie einen Eindruck kriegen davon, was Sie noch im Laufe des Semesters erwarten wird, ich werde dann Rawls Konzeption natürlich in den Grundzügen vorstellen, einige grundlegende Einwände und Alternativen zu Rawls diskutieren und mich dabei vor allem beziehen auf die Frage des Verhältnisses von Gerechtigkeit und Gleichheit. Und abschließen werde ich das Ganze mit ein paar Überlegungen zu der neueren Diskussion über Gerechtigkeit, die staatliche Grenzen übersteigt, trans- und internationale Fragen der Gerechtigkeit. Ich denke, das ist das, was ich realistischerweise im Restprogramm dieses Semesters unterbringen kann. Und jetzt also werde ich nochmal zurückkommen auf das Thema Utilitarismus oder Deontologie. Ich hatte ja gesagt, der Konsequenzialismus, von dem der Utilitarismus die bekannteste Spielart darstellt, ist sozusagen schon im Wortsinn erkennbar bezogen auf Konsequenzen oder Folgen. Grob gesprochen ist ein Konsequenzialist der Auffassung, dass wir eine Moral haben, um aus unserer Welt einen möglichst guten Ort zu machen. Und wir sollen deshalb, wenn wir uns fragen, was wir tun oder für welche Regelungen wir eintreten sollen, uns fragen, was die wahrscheinlich besten Folgen, an denen wir mitwirken, die wir herbeiführen können, sein würden. Und wir dürfen dann keine Alternative Handlungsweise oder Regelung wählen, wenn eine andere mit insgesamt besseren Konsequenzen verfügbar ist. Das ist sozusagen eine eine Minimalforderung, auf die sich alle Vertreter eines Konsequenzialismus, also auch alle Utilitaristinnen und Utilitaristen, einigen können. Deontologisch, darin steckt das griechische Wort für das Sollen, deon. Und das ist allerdings kein sehr hilfreicher Hinweis, weil man natürlich sagen kann, jede normative Ethik, also auch die utilitaristische zum Beispiel, fragt, was wir tun oder wofür wir eintreten sollen. Deswegen scheint es mir sinnvoll, deontologisch zunächst einmal negativ zu definieren, in Absetzung von konsequenzialistisch. Also grob gesagt, ist ein deontologischer Minimalkonsens, dass die Moral nicht nur dazu da ist, die insgesamt besten Folgen herbeizuführen, wenn unter den Folgen etwas verstanden wird, was logisch unabhängig davon ist, wie wir handeln. Ja, also man kann sich ja vorstellen, ich tue etwas, zum Beispiel ich haue jemandem eine runter, daraus folgt etwas, zum Beispiel ihm tut die Backe weh. Dann habe ich eine logische Unabhängigkeit, nämlich einen bloß kausalen Zusammenhang zwischen dem, was ich getan habe und dem, was dabei rauskam. Es kann aber auch Handlungen geben, bei denen man diese Art von Unterscheidung nicht so vornimmt. Zum Beispiel, wenn ich irgendjemanden hier im Raum als Arschloch bezeichnen würde, dann hätte ich ihn oder sie beleidigt. Und dass ich ihn oder sie beleidigt habe, ist keine Behauptung über einen empirischen Zusammenhang zwischen dem, was ich getan habe und dem, was dabei bei ihm ankam. Also es bedeutet nicht, der andere muss sich unbedingt durch mich beleidigt fühlen. Das mag so sein oder auch nicht. Vielleicht denkt er, ich bin selber ein Arschloch, das kratzt mich nicht. Aber bestimmte Handlungsweisen sind konventionell bei uns definiert als beleidigend. Und das bedeutet, es gibt Handlungsweisen, die sozusagen ihre Folgen in sich selbst haben. Aus deren Bedeutungsgehalt also schon hervorgeht, was aus ihnen folgt. Diese Art von Folgen sind in einer deontologischen Auffassung möglich, aber die Behauptung ist, wie gesagt, negativ gesprochen, für eine deontologische Position erschöpft sich die Moral nicht darin, möglichst gute Gesamtfolgen herbeizuführen, die von dem, was wir tun, logisch unabhängig sind. Gut, mein Vorschlag ist jetzt, dass man, um das etwas genauer und differenzierter zu betrachten, sich zunächst einmal die vielleicht allzu einfache Vorstellung von einem reinen konsequenzialistischen Programm vorlegen kann. Zu diesem reinen konsequenzialistischen Programm gehören Annahmen zu drei Fragen. Die erste Frage lautet, was bestimmt oder was macht das moralisch Richtige aus? Die zweite Frage lautet, was macht Rationalität oder Vernünftigkeit aus? Und die dritte Frage lautet, was macht Verallgemeinerung aus? Das ist jetzt alles etwas abstrakt, ich will es gleich hoffentlich konkreter machen. Und dann habe ich angefangen mit einer konsequenzialistischen Antwort auf die erste Frage. Die erste Frage war, was macht das Wesen der moralischen Richtigkeit aus? Und hier vertreten Konsequenzialisten in Reinform, es gibt viele Mischauffassungen, in Reinform eine Auffassung, die ungefähr so lautet, das moralisch Richtige ist eine Funktion von etwas Gutem. Dieses Gute ist in sich selbst gut, aber es ist vom moralisch Richtigen logisch unabhängig. Auch das klingt recht abstrakt, deswegen ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie sind der Ansicht, letztlich läuft alle Moral darauf hinaus, dass alle Menschen sich möglichst gut fühlen sollen. Es gibt ja zum Beispiel in Teilen der Welt heute eine Diskussion über ein Glückssozialprodukt. Der Staat ist dieser Vorstellung zufolge dafür da, für eine möglichst gute Glücksbilanz unter seinen Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen. Wer sowas glaubt, muss irgendwie auch daran glauben, dass man Glück messen kann. Jetzt nehmen wir an, Glück hieße, alle fühlen sich irgendwie gut. Und nehmen wir an, das sei kommensurabel. Also mein gutes Gefühl beim Weintrinken ist irgendwie verrechenbar mit meinem guten Gefühl, wenn ich meinen inneren Schweinehund beim Radfahren überwunden habe oder sonst was. Keine ganz triviale Annahme, aber gut. dieses Gute könnte man als in sich gut betrachten, weil man sagen kann, dass ich mich gut fühle, ist nicht nur deswegen gut, weil es irgendwie eine Voraussetzung oder ein Mittel zu etwas anderem ist. Also ein Hammer ist üblicherweise dann gut, wenn man mit ihm gut hämmern kann. In dem Sinn ist er als Mittel gut. Ein gutes Lebensgefühl ist aber nicht nur als Mittel gut, weil ich dann vielleicht andere Dinge gut bewerkstelligen kann, sondern irgendwie scheint es dazu zu gehören, wenn wir uns sagen, mein Leben ist insgesamt alles in allem gut oder jedenfalls befriedigend für mich. Das ist mit in sich oder intrinsisch gut gemeint. Etwas ist in sich oder intrinsisch gut, wenn es nicht bloß als Voraussetzung oder als Mittel zu etwas anderem gut ist. Also nicht nur als Werkzeug oder nicht nur wie mein Blutkreislauf als Voraussetzung meines organismischen Funktionierens und damit meiner Handlungsfähigkeit und so weiter und so fort. Wenn man nun, und nun ist die zweite Behauptung, dieses in sich Gute ist vom moralisch Richtigen logisch unabhängig. Das kann man, glaube ich, relativ leicht nachvollziehen. Wenn ich sage, Petra geht es richtig gut, dann habe ich damit logisch gesehen noch nicht gesagt, wir sollen auch dafür sorgen, dass es Petra auch in aller Zukunft möglichst gut geht. Das kann man daran anschließen, aber es ist keine in der Feststellung, in der werthaften Feststellung über ihren jetzigen Zustand enthaltene Folgerung. Und nur das ist mit logischer Unabhängigkeit gemeint. So, nun nennt man eine Auffassung, in der das moralisch Richtige über etwas von ihm selbst logisch unabhängiges Gutes bestimmt wird, zweckbezogen oder wiederum mit einem griechischstämmigen Fremdwort teleologisch. Die erste Grundauffassung einer rein konsequenzialistischen Moralauffassung ist eine teleologische These über den Zusammenhang des Richtigen und des Guten. Das bedeutet, die Moral dient einem Zweck, der von ihr selbst logisch unabhängig ist. Zum Beispiel für möglichst viel Wohlbefinden unter möglichst vielen Adressaten unserer Handlungsweisen zu sorgen. Und das kann man in einer etwas mathematisierten Ausdrucksweise dann so sagen, das moralisch Richtige ist eine Funktion des in sich Guten. Und dieses in sich Gute, wie gesagt, muss man sich als etwas denken, in dem nicht selber schon etwa ein moralischer Gehalt steckt. Das wird nachher wichtig, wenn ich etwa die Auffassung diskutiere, dass zum moralisch Richtigen die Berücksichtigung von grundlegenden Rechten gehört. Denn grundlegende Rechte sind etwas, das selbst einen moralischen Gehalt hat, das also vom moralisch Richtigen nicht logisch unabhängig ist. Gut, nun habe ich durch die letzte Formulierung den vagen Ausdruck Funktion eingeführt. Das Gute ist eine Funktion des Richtigen. Umgekehrt, das Richtige ist eine Funktion des Guten. Und jetzt lautet die zweite These des reinen Konsequenzialismus, jetzt müssen wir allerdings die Folie dann wechseln, wenn das hier Sinn hat. Nun lautet die zweite These, dass wir diese Funktion als Maximierung verstehen sollen. Also, ich soll moralisch gesehen von dem in sich Guten ein Maximum realisieren. Dazu zwei qualifizierende Bemerkungen. Die erste ist, Maximum ist nicht gleichbedeutend mit so viel wie möglich von einer bestimmten Einheit, sondern so viel wie möglich von einer Einheit, sofern sie ein Gut ist. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass etwas, das bis zu einem bestimmten Sättigungspunkt für mich ein Gut darstellt, dann, wenn es über diesen Sättigungspunkt hinaus angeboten wird, für mich aufhört, ein Gut zu sein. Ich hatte ja das Beispiel gebracht, ich esse gerne gutes Marzipan, ein weiteres Stück ist ein Gut für mich, noch ein weiteres auch noch, aber jetzt könnte man zum Beispiel sagen, dass der zusätzliche Nutzen durch ein zusätzliches Stück Marzipan abnimmt. Man spricht von einem abnehmenden Grenznutzen, weil es immer um den jeweils zusätzlichen Betrag geht. Und irgendwann ist ein Kipppunkt erreicht, da werde ich Bauchweh kriegen oder mein Gefühl, dass ich mich hier fett und rund fresse und ich das auf keinen Fall will, wird mein Wohlgefühl beim Marzipangenuss so überwiegen, dass es negativ wird. Also, kurz, man kann plausiblerweise für die allermeisten, jedenfalls Konsumgüter, von einem abnehmenden Grenznutzen ausgehen. Und nun ist einfach die Behauptung, nach Maximierung zu streben, heißt, ceteris paribus, also unter sonst gleichen Umständen, so viel von einem Gut haben zu wollen, wie im Bereich des positiven Grenznutzens für mich erreichbar. Ja, das ist die erste Qualifizierung. Die zweite Qualifizierung ist, dass wir so gut wie immer mit Ungewissheit rechnen müssen. Wir erwarten uns zum Beispiel von einer bestimmten Handlungsstrategie ein bestimmtes Ergebnis. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir es auch verfehlen können. Deswegen bildet man sogenannte Erwartungswerte. Und jetzt ist, wenn ich einen Erwartungswert maximiere, etwa folgende Kalkulation anzustellen. Angenommen, alles sehr vereinfacht, ein Gut hat für mich einen bestimmten Wert, sagen wir 10. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreiche, ist 10%. Dann muss ich ein Verhältnis herstellen zwischen dem Wert dieses Gutes und der Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen. Nun nehmen wir an, ein anderes Gut hat für mich den Wert 1. Die Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen, ist aber 100%. Dann ist der Erwartungswert für beide Güter der gleiche. Ja? Wert 10 ins Verhältnis gesetzt zu einer Wahrscheinlichkeit von 10% Zielerreichung, Wert 1 ins Verhältnis gesetzt zu 100% sicherer Erreichung, das macht den gleichen Erwartungswert. Und es ist dann im Zweifelsfall, weil wir eben so gut wie nie sicher wissen, was herauskommt, eben vernünftig, dass man sich an Erwartungswerten orientiert, sodass es die Erwartungswerte sind, die maximiert werden sollen. Okay? Und dann hat man eine bestimmte, nicht unpopuläre und nicht unattraktive Grundauffassung von Rationalität oder Vernünftigkeit, gegeben ein bestimmtes intrinsisches Gut, maximiere den Erwartungswert im Hinblick auf dieses Gut. Das ist eine Basisauffassung von Rationalität oder wenn man ein paar semantische Schwierigkeiten beiseite lässt, könnte man vielleicht auch sagen von Vernünftigkeit. Und diese Annahme von Rationalität oder Vernünftigkeit bildet die zweite Basisannahme einer rein konsequenzialistischen Auffassung von Moral. Nun könnte ich natürlich hier Halt machen und sagen, ich schaue mir einfach für irgendein Individuum an, was insgesamt für dieses Individuum das bestmögliche Ergebnis ist. Und ich bekomme dann zum Beispiel so etwas wie einen moralischen Egoismus. Jeder soll für sich nach dem maximalen Guten streben. Und das Problem dabei ist ganz offensichtlich, dass ich dann keine für alle gleichermaßen oder aus positionsunabhängig teilbaren Gründen akzeptable Lösung komme. Nun hatte ich aber in einer früheren Vorlesung ja schon gesagt, dass in meinem Verständnis von Moral die Verallgemeinerung wesentlich ist. Es ist eben moralisch gesehen nicht entscheidend, dass ich bin oder dass ich eine ganz besondere Interessiertheit habe, sondern es ist entscheidend, was für uns alle akzeptabel ist, wenn wir davon absehen, dass wir jeweils an ganz bestimmten Positionen sind. Ich habe das die positionsunabhängige Teilbarkeit von Gründen unter allen Adressaten moralischer Erwartungen genannt. Also wenn ich mir aus etwas ein Gewissen bilden soll, dann muss ich einen Grund haben, ein gutes oder schlechtes Gewissen zu haben bei einer bestimmten Handlungsweise. Und das kann ich natürlich nur dann haben, wenn ich in einer moralischen Regelung auch irgendwie Selbstberücksichtigung finde. Wenn ich ausgeschlossen bin, dann brauche ich mir aus der Missachtung der entsprechenden Normen auch kein schlechtes Gewissen zu machen. In diesem Sinne, denke ich, kann man zeigen, dass zur Moral in einem bestimmten Sinne dieses Wortes Verallgemeinerung gehört. Und nun gibt es eine dritte These des reinen Konsequenzialismus, die diese Natur moralischer Verallgemeinerung betrifft. Und die These lautet, grob gesprochen, dass genau das, was für den Einzelnen gilt, nämlich dass es für ihn rational ist, nach einem Maximum des in sich Guten zu streben, genauso für die Gesamtheit all derjenigen gilt, die von unseren Regelungen oder Handlungen betroffen sein könnten. Und dann heißt es, maximiere das in sich Gute mit Blick auf die Gesamtheit der von unseren Regelungen oder Handlungsweisen Betroffenen. Und zwar einfach deshalb, weil ich jetzt auf diese Vorstellung von Rationalität gleich Maximierung im Hinblick auf etwas in sich Gutes das moralische Verallgemeinerungsgebot anwende. Und dann komme ich auf diese Weise eben dahin, sozusagen für die Gesamtheit aller Betroffenen jetzt das zu sagen, was ich vorher mit Blick auf irgendeinen beliebigen Einzelnen gesagt habe. Wenn man das macht, bekommt man Grundsätze, die, um mal wieder ein Fremdwort zu verwenden, rein aggregativ sind. Rein aggregativ im Unterschied zu distributiv. Ich aggregiere das Wohlbefinden oder was auch immer ich als in sich gut betrachte für A, für B, für C, für D. Für jeden von Ihnen hier im Raum und alle anderen, die auch noch betroffen sein könnten. Ich addiere es auf, ich ziehe davon ab, was an Schlechtem vielleicht für Einzelne oder für alle aus meiner Handlungsweise resultiert und kriege so eine Gesamtsumme. Und jetzt lautet eine konsequenzialistische Grundforderung, handle unter sonst gleichen Umständen so, dass die Vorteile deiner Handlungsweise mit Blick auf die Gesamtheit aller Betroffenen die Nachteile für diese Gesamtheit maximal überwiegen. Hier wird natürlich realistischerweise einberechnet, dass so gut wie alle Handlungsweisen neben Nutzenaspekten auch Kostenaspekte haben und man also nicht einfach nur auf den Nutzenzuwachs gucken muss, sondern davon abziehen muss die Kosten. Und eine aggregative Auffassung ohne distributive Anteile, und das ist nun das Wesentliche hier, fragt nicht nach der Verteilung von Vor- und Nachteilen, sondern blickt nur auf die Gesamtbilanz, über alle Individuen hinweg. Deswegen könnte man hier von rein aggregativen, das heißt von Verteilungsrelationen, völlig absehenden Verfahrensweisen reden. Also moralische Verallgemeinerung ist im reinen Konsequenzialismus rein aggregativ, nicht auch distributiv. Nun noch eine Ergänzung, weil ich ja gesagt hatte, die prominenteste Spielart einer rein konsequenzialistischen Moral ist der klassische Utilitarismus oder auch bestimmte Spielarten des neueren Utilitarismus. Der entscheidende Zusatz scheint mir einfach der zu sein, dass im Utilitarismus das in sich Gute in einer bestimmten Weise bestimmt wird, nämlich im Wesentlichen als irgendeine Variante von Wohlergehen. Für Utilitaristen stellt sich also immer die wertbezogene Frage, wie wir Wohlergehen bestimmen. Und hier gibt es zwei Grundstrategien, es gibt drei, aber die dritte ist nicht so prominent, zwei sind aber sehr zentral. Man kann erstens versuchen, alles Wohlergehen zu bestimmen über mentale Zustände, also grob gesagt darüber, wie man sich subjektiv für einen selbst erlebbar befindet. Ob ich mich gut fühle, ob ich euphorisiert bin, ob ich Zahnweh habe, ob es mich irgendwo juckt und kratzt oder so, das sind alles mentale Zustände. Und der sogenannte hedonistische Utilitarismus, wie ihn die Klassiker Jeremy Bentham, John Stuart Mill mit gewissen Abstrichen vertreten haben, der sogenannte hedonistische Utilitarismus, orientiert sich am Wohlergehen, das er an mentalen Zuständen bemisst. Also an Zuständen, bei Bentham heißt es klassisch von Lust und Unlust. Das ist also eine Strategie. Das in sich Gute, so lautet hier die These, ist letzten Endes immer in der Währungseinheit unseres mentalen Befindens zu bestimmen. Bildhaft gesprochen. Die Alternative ist, man orientiert sich an der Erfüllung von sogenannten Präferenzen oder Vorlieben. Man würde also jetzt sagen, das Wohlergehen eines Menschen ist dann maximal oder optimal, wenn die Befriedigung seiner gewichteten Präferenzen optimal oder maximal ist. gewichtet deshalb, weil wir verschiedene Vorlieben haben und einige sind uns wichtiger als andere. Und wenn ich mehrere Vorlieben habe, müsste ich also vernünftigerweise Gewichtungen vornehmen und sagen, also was weiß ich, ein bestimmtes lebensbestimmendes Ziel ist mir wichtiger als eine ganz kurzfristige und flüchtige Vergnügung. Aber die Vergnügung ist mir auch nicht ganz egal, ergo hat sie ein allerdings geringes Gewicht. Und so kann ich also jetzt sagen, es ist die Maximierung mit Blick auf die gewichtete Gesamtheit meiner Vorlieben, an der ich festlege, ob es einem Menschen mehr oder weniger gut geht. Einerlei, ob ich diesen hedonistischen oder ob ich diesen präferenzbezogenen Weg wähle, würden Utilitaristen in aller Regel davon ausgehen, dass das in sich Gute immer eine Spielart des Wohlbefindens ist. Und so lautet also die utilitaristische Grundmaxime: Handle immer so oder trete immer für solche Regelungen ein, durch die das größtmögliche Übermaß von guten über schlechte Folgen für das Wohlergehen aller Betroffenen zu erwarten ist. Das größtmögliche Übermaß von guten über schlechte Folgen für das Wohlergehen, das ist nun die entscheidende zusätzliche Komponente, die im Utilitarismus in der Regel dazu kommt. Sodass man auch sagen kann, der Utilitarismus ist eine bestimmte Wohlfahrtskonzeption, die beispielsweise ihn dann sehr attraktiv macht für die Anwendung auf wirtschaftspolitische Berechnungen, etwa über Entwicklungsstrategien und dergleichen mehr. Gut, so viel also zu dem Verständnis eines reinen Konsequenzialismus und noch einmal, damit will ich den Vorbehalt zulassen, dass es Leute gibt, die sich als Konsequenzialisten bezeichnen, aber einzelnen dieser Annahmen so nicht zustimmen. Es gibt viele Mischauffassungen und um hier nicht von vornherein Verwirrung hereinzubringen, wollte ich mich auf eine solche stilisierte Grundauffassung zunächst einmal beschränken. Was könnte es hier nun für Probleme geben? Als Schlagwort gesprochen, ein Grundproblem bei diesen Überlegungen ist, es gibt keine Handlungen oder Regelungen, die in sich selbst, unabhängig von ihren zu erwartenden Folgen, verkehrt sind. Alles, was richtig ist, mit anderen Worten, hängt ab von den zu erwartenden Folgen. Das kann man nun unproblematisch finden, aber es ist leicht, Beispiele zu finden, die zeigen, warum es nicht unproblematisch ist. Hier ist ein solches Beispiel. Stellen Sie sich zwei Menschen vor, beide sind 60 Jahre alt und beide haben unglücklicherweise die Information einer todbringenden Krankheit. Der eine ist, das ist jetzt willkürlich, der eine ist leberkrank und hat noch ein halbes Jahr zu leben. Es sei denn, er bekommt eine Spenderleber. Der andere ist krebskrank und hat noch anderthalb Jahre zu leben. Und das ist es. Also da ist nichts zu ändern. Gut. Jetzt konstruiert man den Fall, dass der Leberkranke 20 weitere Jahre leben könnte, wenn er nur den Krebskranken jetzt umbringen würde. Und wir nehmen an, das könnte er tun, ohne dass irgendein Dritter etwas davon erfährt. Ja, also es ist keine Folgewirkung, zum Beispiel auf das allgemeine Sicherheits- oder Unsicherheitsempfinden zu erwarten. Er ist ein völlig vereinsamter, krebskranker Mensch. Nun ist dieser krebskranke Egoist aber der Meinung, die anderthalb Jahre, die ihm noch gegönnt sind, will er aber wirklich bis zum letzten Atemzug auskosten. Er ist also keineswegs bereit, sich selbstloserweise zu opfern, damit der Leberkranke seine Leber kriegen und 20 weitere Jahre leben kann. Also jetzt mal alle Wahrscheinlichkeits- und Unwahrscheinlichkeitserwägungen beiseite. Angenommen, die einzige Möglichkeit, wie der Leberkranke 20 weitere Jahre leben kann, ist, dass er jetzt diesen Krebskranken umbringt und ihn damit um seine Restlebenszeit von anderthalb Jahren bringt. Dann würde das heißen, und nehmen wir an, beide sind gleich alt, also beide sind, sagen wir, 60 Jahre alt, dann würde das heißen, Man verzichtet, wenn man die Lebenszeiten beider Personen zusammenaddiert, rein aggregativ vorgeht also, auf 20 minus 1,5 Jahre zusätzlicher Lebenszeit. Ja? Und das bedeutet, man erzielt ein auf die Gesamtheit aller Betroffenen, die in diesem Fall der Einfachheit halber einfach zwei sind, optimales Ergebnis. Man verzichtet auf das Maximum. Jetzt kann man sagen, weiterzuleben ist nicht unbedingt in sich gut, aber man wird doch sagen können, dass wiederum unter sonst gleichen Umständen das Weiterleben können, die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, irgendetwas im weiteren Leben noch als in sich gut zu erfahren. Also würde man normalerweise sagen, es ist besser, wenn ein Mensch länger lebt, als wenn er kürzer lebt. Und jetzt lassen wir wieder alle Komplikationen, die etwa durch begründete Todeswünsche ins Spiel kämen, außen vor. Also es ist zweifellos so, dass ein moralisch denkender und mitfühlender Mensch es nicht egal finden darf, wie lange jemand noch zu leben hat. Vorzeitig zu sterben ist normalerweise ein entsetzliches Unglück. In unserem Fall gibt es die Möglichkeit, für beide Betroffenen zusammen ein optimales Ergebnis zu erreichen, leider um den Preis eines Mordes. Denn einen anderen gegen seinen Willen ohne Notwehr und Ähnliches um die Ecke zu bringen, ist bekanntlich Mord. Die Frage ist, was ist daran falsch? Und jetzt stellt sich eben die Alternative, von der ich in allgemeinen Worten sprach, so dar. Ist etwas in sich selbst verkehrt, einen unschuldigen Menschen gegen seinen Willen zu töten? Oder ist es nur unter dem Vorbehalt verkehrt, dass die zu erwartenden Gesamtfolgen dieser Vorgehensweise eher negativ als positiv sein werden? Ein reiner Konsequenzialismus der zweiten Auffassung folgen. Ein Deontologe wird die erste vertreten. Weil ein deontologischer Philosoph oder Philosophin der Auffassung ist, es kann in sich selbst und es wird in sich selbst verkehrte Handlungsweisen geben oder Regelungen, also Handlungsweisen oder Regelungen, die nicht nur insofern verkehrt sind, als die von ihnen logisch unabhängigen Folgen wahrscheinlich eher negativ als positiv sein werden. Das ist das Grundmodell. Jetzt gibt es natürlich von konsequenzialistischer Seite darauf Erwiderungen, weil die Konsequenz in meinem konstruierten Fall so offensichtlich unseren tiefsitzenden moralischen Überzeugungen widerspricht. Und das kann etwa so aussehen. Man sagt, in meinem Fall hätte ich lauter unwahrscheinliche Voraussetzungen gemacht, zum Beispiel, dass die Tötung von keinem Dritten bemerkt werden kann, dass sie völlig schmerzlos ist und so weiter und so fort. Das ist aber unter realen innerweltlichen Bedingungen gar nicht garantiert. Ebenso hätte ich unterstellt, dass wir mit absoluter Sicherheit sagen können, wer noch wie lange zu leben hat. Das ist aber unter realen innerweltlichen Bedingungen so gut wie nie möglich. Wir können hier buchstäblich fatale Fehler machen. Um solche Fehler zu vermeiden, empfiehlt es sich, dass wir als endliche und verführbare Menschen, Menschen, die zum Beispiel zum parteiischen Urteilen neigen, uns an bestimmte Faustregeln halten. Faustregeln könnten zum Beispiel sein, töte unter normalen Umständen nie einen unschuldigen Menschen gegen seinen Willen. Man würde einfach sagen, diese Regel hat sich bewährt. Ja, also so ähnlich wie ich vorhin schon über moralpragmatische Erwägungen sprach, könnte man jetzt gleichsam moralpragmatisch sagen, wir fahren doch ganz gut damit, dass wir normalerweise darauf verzichten, unschuldige Menschen gegen ihren Willen um die Ecke zu bringen. Also sollten wir das normalerweise tun. Und es gibt sogar noch eine weitergehende Variante im Utilitarismus oder im Konsequenzialismus, der zufolge man überhaupt nicht mit Blick auf einzelne Handlungen und Handlungssituationen kalkulieren soll, was alles in allem richtig ist, sondern dies von vornherein mit Blick auf Regeln tun soll. Die Frage wäre dann, führt die Geltung des Tötungsverbots als einer Regel zu einem insgesamt gesehen optimalen Ergebnis. Also leben wir insgesamt gesehen besser in einer Welt, in der das Tötungsverbot als Regel gilt, als in einer Welt, in der es nicht als Regel gilt. Und dann soll folgen, man soll immer so handeln, dass man diejenigen Regeln erfüllt oder einhält, mit denen wir insgesamt gesehen so gut wie möglich sind. Man nennt das einen Regelkonsequenzialismus oder auch Regelutilitarismus, wenn es ein Utilitarismus ist. Und man kann darin nun eine weitere Antwort auf das offensichtliche Problem sehen, dass ein auf jede Einzelhandlung bezogener Konsequenzialismus zu abscheulich absurden Ergebnissen führen dürfte. Also es wäre ja ein abscheulich absurdes Ergebnis, wenn man sagen könnte, der Leberkranke hat das Recht, den Krebskranken umzubringen, nur weil insgesamt gesehen für beide zusammen nämlich dann mehr Lebensjahre herauskommen. Da würden ja fast alle Menschen spontan sagen, das kann natürlich nicht gehen. Und eine utilitaristisch-konsequenzialistische Bestätigung unseres diesbezüglichen Gefühls beruht eben darauf, dass es sehr wahrscheinlich zu ganz fatalen Verkettungen von Folgen käme, wenn wir anfingen, in jedem Einzelfall zu kalkulieren, ist es alles in allem besser, wenn ich ihn leben lasse, dann hat er nochmal Glück gehabt, oder ist es alles in allem besser, wenn ich ihn um die Ecke bringe. Ja, also man kann sich ja leicht vorstellen, wie das unser Zusammenleben hier, schauen Sie sich Ihren Nachbarn mal genau an, beeinflussen würde. Gut, ich denke, dass man kann so argumentieren, es räumt aber das Grundproblem nicht aus. Das Grundproblem scheint mir eben weiterhin zu sein, dass das, was unsere Überzeugung im tiefsten Inneren hier strapaziert, gerade die Behauptung ist, dass es keine in sich selbst verkehrten Handlungsweisen oder Regelungen geben kann, sondern letzten Endes, streng genommen, alle Regelungen und Handlungsweisen nur insofern verkehrt sein könnten, als ihre wahrscheinlichen Folgen eher negativ als positiv sind. Gut, haben Sie dazu Anmerkungen oder Fragen zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe? Letzteres ja, zu Würde und so und Gleichheit komme ich gleich. Ersteres gerade nicht. Denn wenn Sie sich mal vorstellen, wir hätten solche Regelungen, dann würde uns das eher ein ungeheures Maß an Selbstverleugnung abverlangen. Denn zum Beispiel Ihr Lebensrecht stünde unter dem ständigen Vorbehalt, dass keine Situation eintritt, in der es alles in allem vorteilhaft wäre, wenn Sie sich opferten. Und wenn sie es nicht täten, dann hätten andere das Recht, sie auch gegen ihren Willen umzubringen. Das ist natürlich ganz das Gegenteil von Egoismus.
Ja.
Tut er auch. Also die Gesamtheit der Betroffenen ist logisch völlig unabhängig von der Frage zum Beispiel der Staatsgrenzen. Das ist ganz klar. Also wenn Sie wollen, ist es ein Kollektivegoismus, aber das ist natürlich eine andere Redeweise, als wir normalerweise im Sinn haben, wenn wir von Egoismus reden. Dann meinen wir ja, ein ganz bestimmter Mensch stellt sich irgendwie absolut und so. Ne? Und das ist gerade nicht das, was der reine Konsequenzialismus vorsieht. Er ist sozusagen radikal altruistisch, wenn Sie so wollen. Deswegen haben etwa manche Utilitaristen auch dazu geneigt, die ethische Grundhaltung, die sie vertreten, mit dem christlichen Liebesgebot zu erläutern. Bei Mill etwa gibt es solche Anwandlungen. Und tatsächlich kann man ja die christliche Liebesethik auch als die Zumutung eines sehr weitgehenden Altruismus verstehen.
Ja.
Ja, das habe ich ja gerade angedeutet, dass man das in der Tat kann. Ja? Ich habe ja gesagt, jetzt kann man annehmen, dass in der realen Welt, für die wir eine Moral suchen, die Bedingungen, die ich konstruiert habe, so gut wie nie gegeben sind. Dass es wahrscheinlich ist, dass es doch entdeckt wird, dass plötzlich neue medizinische Möglichkeiten auftreten, die die ganze Kalkulation über den Haufen werfen und so weiter und so fort. Und deswegen würden eben fast alle Konsequenzialisten sogenannte Sekundärregeln vorsehen. Mehr oder weniger starr. Also eine sehr starre Variante ist der Regelkonsequenzialismus. Flexiblere Varianten behelfen sich mit Faustregeln. Aber es läuft immer darauf hinaus, dass man zur Beurteilungsebene nicht einfach die einzelne Situation in ihrer Nacktheit macht, weil in dieser nackten Einzelsituation einfach viel zu viele Irrtumsgefahren und sowas ins Spiel kommen können, sondern dass man über viele, viele Situationen hinweg verallgemeinert. Und auf der Basis solcher Verallgemeinerungen dann die wahrscheinlich besten Regelungen oder Handlungsweisen empfiehlt. Aber das ist, da haben Sie natürlich völlig recht, das ist eine in sich konsequenzialistische Strategie. Und die Frage bleibt natürlich, ist diese in sich konsequenzialistische Strategie dann befriedigend oder geht sie weiter an einer tiefsitzenden moralischen Überzeugung vorbei? Und dass das der Fall sein könnte, das möchte ich jetzt gleich unter dem Stichwort Rechte plausibel machen.
Mhm.
Also so formuliert würde ich sagen, nein, so darf man nicht argumentieren. Man könnte, also es ist eine in sich sehr schwierige Frage, welche Rolle Intuitionen oder festsitzende Überzeugungen im moralischen Argumentieren spielen. Mir scheint offensichtlich, dass zum moralischen Argumentieren nicht nur bestimmte logisch-semantische Operationen gehören, sondern auch bestimmte substanzielle Inhalte. Ja? Also deswegen, glaube ich, wird man nicht umhin können, letztlich auch einen moralischen Vorschlag danach zu beurteilen, ob er uns substanziell überzeugt. Man könnte vielleicht so argumentieren. Je mehr eine bestimmte moralische Regelung einer sehr festen, stabilen Grundüberzeugung, die wir hegen, zumutet, je mehr Abstriche er von dieser Grundüberzeugung verlangt, umso schwerer wiegt die Beweislast, der diejenige trägt, der diesen Vorschlag macht. Ja, also man könnte sagen, das ist, wenn man so will, ein formal konservativer Vorschlag. Bei sehr festsitzenden moralischen Überzeugungen muss man einen größeren Begründungsaufwand bringen, sie aus der Verankerung zu kippen, als bei sehr schwach sitzenden Überzeugungen. Also ein Beispiel, es kann sein, dass radikale Tierrechtler Recht haben, die letzten Endes der Ansicht sind, ob ich ihnen den Kopf einschlage oder ob ich einem Karpfen vor Weihnachten den Kopf einschlage, ist nur für sich betrachtet ein gleich großes Unrecht. Das ist eine sehr, sehr weit von den tiefsitzenden Überzeugungen fast aller Menschen abweichende Ansicht. Sie kann richtig sein. Aber dann müsste man einen insgesamt sehr überzeugenden Begründungsvorschlag machen, in dem dann Grundprinzipien sinnvoll entfaltet werden, warum das rauskommen soll. Also in diesem Sinn würde ich sagen, Konsequenzen, die uns auf den ersten Blick absurd vorkommen, können sich tatsächlich bei gewissenhafter Prüfung aller Umstände als zwingend erweisen. Aber dann muss man tatsächlich alle Umstände gewissenhaft prüfen und dabei wird, denke ich, der substanzielle Gesichtspunkt, ob uns etwas plausibel ist, eine gewisse Rolle spielen. Also das geht ein bisschen in eine Richtung, in eine methodologische Richtung, die John Rawls eingeschlagen hat, über den ich in der nächsten Vorlesung reden werde, in die Richtung der Suche nach einem Gleichgewicht unserer Überlegungen. Und das ist nicht das Gleiche wie eine deduktive Argumentation. Aber ja, also dabei will ich es belassen. Also Ich würde sagen, ja, auch sehr feste Überzeugungen, fast alle sehr festen Überzeugungen sind anfechtbar, aber die damit verbundene Begründungslast wiegt umso schwerer, je fester die Überzeugung in unserem Überzeugungssystem, oder je zentraler in unserem Überzeugungssystem sie sitzt. Mhm. Ja. Ja, also Sie nehmen da wieder etwas vorweg, was ich tatsächlich selber auch als Einwand nachher noch entfalten will. Also ich bin auch dieser Ansicht, und ich denke, man kann auch hier wieder mehr oder weniger sadistische Beispiele finden, mit denen man das sinnfällig machen kann. Ich finde, in der Moralphilosophie sind immer die sadistischen Beispiele die besten, wenn man sozusagen am meisten Intuition hineinpumpen kann. Ja. Also zunächst recht, die deontologische Standardantwort auf das, was ich jetzt konstruiert habe, wäre eben, der Krebskranke braucht sich deswegen nicht gefallen zu lassen, für die insgesamt längere Lebenszeit beider zusammen geopfert zu werden, weil er ein Recht auf Leben hat. Ein Recht verstehe ich hier zunächst einmal in einem moralischen Sinne als einen auf moralisch gültige Prinzipien beruhenden Anspruch, der selber gültig ist. Ein gültiger Anspruch oder ein valid claim, ein Anspruchsrecht in diesem moralischen Sinne des Wortes, gibt mir eine Handhabe, bestimmte Handlungsweisen auch dann abzuwehren, wenn der Gesamtnutzen durch diese Handlungsweisen optimiert würde. Mit Rechten kann also der Einzelne, der Rechteinhaber ist, unter Umständen Regelungen blockieren, deren Gesamtergebnis mit Blick auf alle Betroffenen besser wäre, als wenn er auf seinem Recht beharrte. In diesem Sinne sind tatsächlich Rechte so etwas wie Stoppschilder für bestimmte Arten von überindividuellen Vorteilskalkulationen. Wie absolut sie sind, ist damit noch nicht definiert, aber dass es dieses Stoppschild-Moment gibt, dieses Moment der mehr oder weniger kategorischen Begrenzung von Vorteilserwägungen über Individuengrenzen hinweg, das scheint mir zum Begriff eines Rechts und auch also eines subjektiven Rechts im Sinne eines gültigen Anspruchs zu gehören. Und wenn die Gültigkeit eines Anspruchs in einem moralischen Prinzip gründet, ist es eben ein moralisches Recht, ein moralisch gültiger Anspruch. Jetzt kann man fragen, naja, aber wieso soll denn jemand auf einem Recht beharren dürfen? Also ein Recht ist eine typische Begründungsfigur, wie sie von einem deontologischen Theoretiker vorgebracht werden kann. Ja, also es ist in sich verkehrt, Handlungsweisen ohne Rücksicht auf die gültigen Ansprüche einiger davon Betroffener zu wählen und durchzuziehen. Und diese Idee des in sich Verkehrtseins rechtsverletzender Handlungsweisen ist eben nicht vereinbar mit der rein konsequenzialistischen Position, wonach die Richtigkeit oder Falschheit von Handlungsweisen immer in letzter Instanz abhängt von den wahrscheinlichen Folgen, von den kausalen Folgen, von den logisch von der Handlungsweise selbst abzulösenden Folgen, die das haben wird. Also in diesem Sinne sind Rechte, so denke ich, etwas, was im Bezugsrahmen eines reinen Konsequenzialismus keinen Platz hat. Man kann natürlich versuchen, Rechte sozusagen im Sinne eines Regelkonsequenzialismus einzuführen. Aber eine deontologische Antwort lautet, Rechte sind nicht nur deshalb begründet, weil sie insgesamt die besten Gesamtbilanzen der Vor- und Nachteile versprechen. Sie sind unabhängig davon begründet. Und ich glaube, dass diese Intuition wiederum eine so festsitzende ist, dass man ihr zunächst einmal einen gewissen Kredit geben sollte und versuchen sollte, sie so plausibel zu machen wie möglich. Die Figur der Rechte verstößt, so denke ich, gegen zumindest zwei Grundannahmen, die ich dem reinen Konsequenzialismus zugeschrieben habe. Erstens ist da die Grundannahme, dass das moralisch Richtige immer eine Funktion des von ihm selbst logisch unabhängigen Guten ist. Wenn ich sage, es ist moralisch richtig, auf die Rechte anderer Rücksicht zu nehmen oder sie zu beachten, dann bestimme ich die Richtigkeit von Handlungsweisen teilweise in Abhängigkeit von einem Gut, das selber eine moralische Bedeutung besitzt, das also nicht logisch unabhängig ist. Das ist etwa der Unterschied zwischen der Forderung, handle so, dass es allen Betroffenen möglichst gut geht. Das ist von Moral logisch unabhängig. Oder ob ich sage, handle so, dass du dabei die gültigen Ansprüche aller Betroffenen so gut wie möglich berücksichtigst. In diesem zweiten Fall wird das Richtige auf etwas bezogen, auf das Ziel der Rechtsverwirklichung oder Rechtsbeachtung, nämlich das selbst in teilweise moralischen Begriffen bestimmt ist. Man kann sich das etwa dadurch klar machen, dass man sagen kann, ein Mensch, der realisiert, dass ihm Rechte zukommen, erwirbt damit eine Selbstachtung. Er wird sich selbst nämlich als jemand betrachten, der es wert ist, dass andere um seinetwillen bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge lassen. Wenn ich dieses Gefühl habe, dass es mir geschuldet ist, dass bestimmte Dinge passieren und andere Dinge unterbleiben, dann habe ich eine Selbstachtung. Und eine Selbstachtung ist nun ein Gut, das selber gewissermaßen aus dem Stoff der Moral gemacht ist, weil es nicht logisch unabhängig davon ist, dass ich ein bestimmtes Verständnis meines moralischen Status oder Stellenwertes, Sie haben vorhin den Ausdruck Würde gebraucht, dass ich ein solches Verständnis habe, dass ich also zum Beispiel zu mir selber sage, ich bin Träger einer Menschenwürde und deswegen darf man mit mir nicht tun, was immer die Gesamtbilanz verbessern könnte. Also diese Figur der Selbstachtung ist eine mit dem reinen Konsequenzialismus nicht zu vereinbarende Figur, weil sie das moralisch Richtige zum Teil auf etwas bezieht, was selbst moralisch gehaltvoll ist. Also die Menschenwürde, die Selbstachtung, was immer. Die zweite Annahme des reinen Konsequenzialismus, die durch die Figur der Rechte durchkreuzt wird, ist die Annahme, dass wir moralische Verallgemeinerung immer in einem rein aggregativen Sinne vornehmen müssen. Also unabhängig von Verteilungsverhältnissen. Rechte nämlich bringen eine distributive Komponente in die Verallgemeinerungsverfahren hinein. Das kann man an dem Beispiel, das ich konstruiert habe, ganz einfach zeigen. Wenn der Krebskranke ein Recht auf Leben hat, dann muss er diesen seinen Anspruch nicht opfern unter dem Eindruck des zu erwartenden besseren Gesamtergebnisses im Falle seiner Ermordung. Eine rein aggregative Auffassung würde ergeben, dass nur für sich betrachtet klarerweise der Leberkranke den Krebskranken umbringen dürfte. Das distributive Moment besteht eben darin, dass der Rechteinhaber auf seiner Unvertretbarkeit als Einzelner beharren kann und sagen kann, egal was das Gesamtergebnis ist, hier stehe ich mit meiner Position, mit meinen Ansprüchen und die hast du zu berücksichtigen. Dies teilweise unabhängig von dem uns beide umfassenden Gesamtergebnis. In diesem Sinne sind Rechte etwas Distributives. Das heißt, wenn wir von Rechten reden, ist es nicht egal, wie sie verteilt sind. Wir nehmen an, dass grundlegende Rechte vielmehr jedem Einzelnen als einem Gleichen zukommen. Und dass daraus folgen kann, dass die über alle Individuen hinweg betrachteten Gesamtergebnisse sogar schlechter sein könnten, als wenn wir uns diese Rechte wegdenken. Also sind, wenn denn die Figur der subjektiven Rechte gut begründet ist, nicht alle Grundsätze moralischer Verallgemeinerung rein aggregativ. Das ist die Konsequenz des Ernstnehmens von Rechten. Nun stellt sich die Frage allerdings, ob es nicht der reine Egoismus ist, wenn jemand sagt, ich habe Rechte, wenn denn der Preis dafür wäre, dass man ein insgesamt suboptimales Ergebnis erzielt. Man könnte ja sagen, wir alle sterben irgendwann, und wenn es so ist, dass nur entweder der eine oder der andere länger leben kann, dann scheint es der reine Egoismus zu sein, wenn ich dann sage, mein Recht gebietet, dass ich so lange leben kann, wie es mir möglich ist. Denn es scheint doch klar, dass wir moralisch gesehen immer verallgemeinern müssen und dass dabei keine Rolle spielen darf, dass ich bin. Und also scheint es klar, dass das, was für mich rational ist, nämlich nach dem Maximum zum Beispiel an Lebenszeit für mich selbst zu streben, dann auch moralisch geboten ist, wenn ich es auf die Gesamtheit aller Betroffenen unparteiisch anwende. Peter Singer etwa, der berühmt-berüchtigt ist als ein Vertreter des zeitgenössischen Präferenzutilitarismus, hat im Grunde genommen genau so argumentiert, und gemeint, der Utilitarismus ist die einfachste Moralvorstellung und jeder, der davon abweicht, muss irgendwie zeigen, warum eine solche Abweichung gerechtfertigt ist. Und Singer macht im Grunde einfach folgenden Zug. Er sagt, beginnen wir mit dem Einzelmenschen und fragen uns, was für den Einzelmenschen eine rationale Lebensstrategie ist. Dann würden wir sagen, naja, er sollte seine Vorlieben möglichst gewichten und in eine stimmige Ordnung bringen und dann nach ihrer bestmöglichen Erfüllung streben. Wir sind also dieser Vorstellung zufolge sozusagen Konsequenzialisten in eigener Sache. Und dann folgt zweitens das moralische Gebot der Verallgemeinerung über alle Betroffenen hinweg. Und dann ist einfach die logische Folge, dass wir das Gesamtergebnis über alle Betroffenen hinweg maximieren müssen. Die Frage ist, nehmen wir mal zunächst an, dass es richtig wäre, was man auch noch anzweifeln kann, dass es richtig wäre, dass wir rationalerweise immer Nutzenmaximierer sind. Und nehmen wir weiter an, dass zur Moral die Bereitschaft zur Verallgemeinerung gehört, was ja sozusagen von Kant über Bentham und so weiter in der einen oder anderen Spielart immer akzeptiert würde. Dann lautet jetzt einfach die Frage, ob jeder, der sowohl ein rationaler Nutzenmaximierer als auch zur moralischen Verallgemeinerung bereit ist, deswegen eine rein konsequenzialistische Moral, einer Moral mit Rechten vorziehen müsste. Ob es also anders gesagt egoistisch wäre, wenn jemand sagt, mein Lebensrecht kann sogar noch gegen ein insgesamt für alle Betroffenen bestes Ergebnis ausgespielt werden, wie eine Trumpfkarte, wie der amerikanische Rechtsphilosoph Dworkin dies nennt. Ist das so? Und jetzt würde ich Ihnen wieder, wie gesagt, ich arbeite gerne mit sadistischen Beispielen, damit Sie wissen, worum es geht. Jetzt würde ich Ihnen wieder gerne so ein Beispiel präsentieren, das diese Auffassung ins Wanken bringen soll und das sozusagen das unterstützt, was Sie in Frageform vorweggenommen haben. Stellen Sie sich vor, ich meine, wir hatten ja gerade Wetten, dass, diesen Unfall. Stellen Sie sich vor, wir haben so eine abendfüllende Show im Fernsehen. Millionen Fernsehzuschauer freuen sich auf diese Sendung. Und jetzt ist es so, dass diese Zuschauer es sehr vergnüglich fänden, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt bei einem Mechaniker, der zu diesem Zweck auf die Bühne gebeten wird, die Haare stramm stehen. Also so wie bei diesem Box-Promoter, diesem King. Plötzlich stehen die Haare stramm. Das Problem ist, dazu müsste man dem Mechaniker einen sehr heftigen Stromstoß versetzen, der ihm sehr wehtun wird. Ihn nicht umbringt, aber doch sehr wehtun wird. Wie sieht eine rein konsequenzialistische Behandlung dieses Konfliktfalles aus? Nun, da ist der Schmerz für den Mechaniker. Nehmen wir an, er ist irgendwie quantifizierbar. Das ist für Konsequenzialisten immer ein Vorteil. Da sind dann aber zweitens die Zuschauer mit ihrem zu erwartenden Vergnügen am Anblick dieses Mechanikers. Und jetzt nehmen wir an, es sind mehrere Millionen. Egal, wie Sie die Sache anstellen, wenn Sie die Zahl der vergnügten Zuschauer nur hoch genug schrauben, wird irgendwann der Mechaniker sich diesen Stromstoß gefallen lassen müssen, weil einfach sein Schmerz gar nicht so groß sein kann, dass nicht irgendwann das Gesamtergebnis positiv ist, wenn man ihn ihm doch zufügt, auch gegen seinen Willen. Dann hat man aber genau das Problem, das Sie vorhin in Ihrer Frage schon angesprochen haben. Wer genau hat hier welche Kosten und wer genau hat hier welchen Nutzen? Klar, die Gesamtheit aller Fernsehzuschauer dieser Sendung mag bei entsprechend sadistischer Grunddisposition Vergnügen empfinden. Und dieses Vergnügen mag, wenn die Gesamtheit nur groß genug ist, das Leiden des Mechanikers überwiegen. Was aber ist diese Gesamtheit? Ist das eine Person, eine neue Gesamtperson, die der einzelnen realen Person des Mechanikers gegenübersteht? Sozusagen ein aufgepumpter Riesenmensch, bestehend aus lauter kleinen Menschen. Oder aber ist es bloß ein Aggregat? Das heißt, eine durch Rechenoperation zustande gebrachte Gesamtheit, bestehend aus lauter natürlichen Individuen. Wenn letzteres, was hat dann der Einzelne davon, dass der Mechaniker so entsetzlich leiden muss? Er hat davon eine winzige Vergnügung, die noch dazu moralisch fragwürdig ist. Aber auch das ist für einen reinen Konsequenzialisten keine Kategorie. Er wird nicht sagen können, es ist moralisch verkehrter, dass man an den Schmerzen eines anderen Vergnügen findet als am eigenen Marzipankonsum, denn das ist eine empirische Frage, was uns mehr vergnügt. Es gibt ja eben keine in sich falschen Handlungsweisen. Ja? Also das Problem ist hier einfach. Die ganze Überlegung beruht auf der Fiktion, dass aus den vielen, vielen Einzelvergnügungen sich eine Gesamtvergnügung ergibt, die man dann quasi einer Gesamtperson, eben dem Kollektiv der Fernsehzuschauenden, zurechnen könnte. Aber dieses Kollektiv besteht aus lauter Individuen, die in einer verschwindenden, geringfügigen Weise vergnügt sein mögen, während der Mechaniker als eine weitere reale Person ganz furchtbar leidet und traumatisiert sein mag durch diese Erfahrung. Und das bedeutet einfach, dass der Schritt von es ist für mich gut, so und so zu maximieren, zu es ist für eine Mehrzahl von Menschen gut, so und so zu maximieren, ein nicht zulässiger Schritt ist, weil zwischen beiden ein wesentlicher Unterschied besteht. Ich für mich könnte sagen, dass ich hier als Professor stehen kann, hat bedeutet, dass ich ein paar Opfer gebracht habe. Sie müssen jetzt nicht zu mitleidig werden, aber gut, ich habe ein paar Opfer gebracht. Könnte ja auch irgendwo in Bayern Hunde hüten oder sowas. Das geht nun nicht, sonst könnte ich nicht hier sein. Ich habe dieses Opfer gebracht, weil ich denke, dass es für mich insgesamt gesehen der gemäßere Lebensweg ist und das größere Glück bedeutet, so zu sein, wie ich eben jetzt bin. Und insofern ist ein solches Opfer schmerzhaft, aber durch selbstbezogene Überlegungen ergibt sich, dass ich es tragen sollte. Das Opfer aber, das sich ergeben kann, wenn ich von einem Einzelmenschen zu einem Personenaggregat übergehe, kann für den Einzelnen buchstäblich die Existenz bedeuten. Die Idee ist, jeder trägt eine Nutzenfunktion mit sich herum. Sie, ich, Dritte, die jetzt gerade hier nicht im Raum sind, alle tragen Nutzenfunktionen mit sich herum. Die werden strikt ohne Ansehen der Personen für alle Betroffenen addiert. Und dann wird abgezogen, was es an Unnutzen, an Schlechtem davon abzuziehen gilt. Und so ergibt sich völlig ohne Ansehen der Personen das gebotene, von uns anzustrebende Gesamtresultat. Diese völlig unpersönliche Operation übersieht aber,
dass gewissermaßen jeder von uns mit seiner Nutzenfunktion verwachsen ist, dass sie für ihn existenziell bedeutsam ist. Und mir scheint, dass also der Grundfehler des Schrittes von dem je für mich besten Ergebnis zu dem je für uns als eine Personenaggregat besten Ergebnis, dass dieser Schritt eben den wesentlichen Unterschied zwischen gut für einen Einzelnen und gut für eine Mehrzahl überspringt. Das wäre allenfalls dann anders, wenn wir es mit einer so substanziellen Gemeinschaft zu tun hätten, dass jeder sich hundertprozentig mit dieser Gemeinschaft identifiziert und deswegen sagt, ob ich oder irgendein anderer aus dieser Gemeinschaft leidet oder gar zu Tode kommt, ist egal, weil ich nicht zähle, sondern nur wir, dieses dicke, dichte Wir. Also sozusagen ein ganz rabiater, radikaler Kommunitarismus, eine ganz radikale Gemeinschaftsethik würde vielleicht verlangen, dass der Einzelne sich allein in Begriffen eines Wir und nicht auch als ein unvertretbar einzelnes Individuum wahrnimmt. Der Utilitarismus ist aber keine solche radikale Gemeinschaftsethik, sondern sein Verfahren der Verschmelzung der Einzelpositionen zu einer Gesamtposition ist eben das aggregative Verfahren. Und dann erscheint es eben plötzlich nicht mehr so attraktiv, dass man sagt, Rationalität plus Verallgemeinerung verlangen von mir, einer rein konsequenzialistischen Regelung unserer Beziehungen zuzustimmen, weil die rein konsequenzialistische Regelung unserer Beziehungen von mir verlangen kann, dass ich mein Leben, mein Wohlbefinden, meine Selbstbestimmung als etwas ganz und gar Austauschbares betrachte. So wie der Krebskranke in meinem ersten Beispiel sein Leben als etwas rein Austauschbares betrachten müsste, um sagen zu können, ja klar, Wenn das Gesamtergebnis gemessen in Lebensjahren dadurch optimiert wird, dann muss ich eben ans Messer. Also, mir scheint, es ist dieser Schluss, dieser eben Fehlschluss, wie ich denke, von gut für mich für gut für uns, der den reinen Konsequenzialismus nicht nur in Schwierigkeiten bringt, sondern von dem ich überzeugt bin, dass er ihn im Grunde genommen zu Fall bringt. Nun gibt es noch eine weitere Annahme im reinen Konsequenzialismus, die durch diese Überlegung bisher gar nicht berührt war. Aber bevor ich zu der komme, vielleicht wiederum die Rückfrage an Sie, ob Sie dazu Kommentare oder Nachfragen haben. Also ich denke, das war genau Ihr Punkt, ne? Vorhin. Gut, der letzte Punkt, der jetzt noch zu klären ist, betrifft die bisher noch nicht kritisierte Annahme des reinen Konsequenzialismus, wonach Rationalität das Gleiche bedeutet wie Streben nach einem Maximum. In dem doppelt qualifizierten Sinne von im Bereich des positiven Grenznutzens liegend und die Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt. Ist es also ein fragloses Gebot der Rationalität, dass man sich nutzenmaximierend verhält in diesem Sinne? Das hatte ich bisher nicht angezweifelt, aber ich denke, man kann es auch anzweifeln und man kann das wieder tun mit Blick auf die von mir schon eingeführte Figur der Selbstachtung. Und um das plausibel zu machen, will ich einen kleinen Umweg machen, indem ich Ihnen zunächst eine Art von wirtschaftspsychologischen Spielen vorstelle, die zu dieser Rationalitätsvorstellung eigentümlich querliegen. Das bekannteste solcher Spiele ist das sogenannte Ultimatumspiel. Und hier ist das Spiel, ich stelle es Ihnen zunächst mal vor. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen von einem Spielleiter 100 Euro in die Hand gedrückt. Und jetzt wird Ihnen gesagt, diese 100 Euro können Sie anteilig einem anderen Spieler anbieten. Sie können zum Beispiel einen beliebigen Betrag von diesen 100 Euro einem anderen Spieler anbieten.
nimmt der andere Spieler, mit dem Sie sich im Übrigen nicht weiter verständigen können, Ihr Angebot an, dann kann jeder das behalten, was er dadurch bekommt. Also angenommen, Sie haben 100 Euro, Sie geben Ihrem Mitspieler das Angebot, 5 Euro davon kriegt er, Sie behalten 95. Nimmt der andere an, bekommen Sie 95 und der andere 5 Euro. Lehnt der andere ab, bekommen Sie nichts und er nichts. Ja? Deswegen Ultimatum, also sozusagen entweder angenommen oder abgelehnt. Wenn abgelehnt, dann für beide nichts. Wenn angenommen, dann kriegt beide das vereinbart. So. Was würde ein rationaler Nutzenmaximierer sagen müssen, ceteris paribus? Doch offensichtlich, jedes nennenswerte Angebot muss von dem anderen rationalerweise akzeptiert werden, weil er immer noch besser wegkommt, als wenn beide nichts kriegen. Richtig? Ich frage mal Sie, angenommen ich wäre dieser Spieler, der die 100 Euro hat und ich würde jetzt jemandem von Ihnen 10 Euro bieten. Wer von Ihnen würde annehmen? Hier unser Libertärer. Hier. Okay, wer würde ablehnen? Ich biete Ihnen 10 und was?
Bei 50.
Bei 50 würden Sie annehmen. Warum nur bei 50? Naja, schon, aber ich bin der Herr des Geldes. Ich biete Ihnen halt keine 50, sondern 5. 5. Sagen wir 10. 10 biete ich. Du würdest annehmen. Nee. Also, um Sie nicht auf die Spanne zu foltern. Das Ergebnis ist interessant. Erstens, ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht auswendig gelernt, aber nur eine verschwindend geringe Zahl von Spielern bietet weniger als 20%. Die überwältigende Mehrzahl der Spieler bieten zwischen 40% und 50%. Bieten, ja? Diejenigen, die weniger als 20% bieten, laufen ein hohes Risiko, dass beide Spieler alles verlieren, weil nur eine verschwindend geringe Zahl von Mitspielern sich auf diese Offerte einlässt. Und das bedeutet nun offensichtlich, Menschen sind mit Blick auf Angebote, die ihnen grob unausgewogen vorkommen, gewählt, auf für sie erreichbare Vorteile zu verzichten, um der Unausgewogenheit zu entgehen. Sie geben also offensichtlich der Ausgewogenheit ihrer Verhältnisse gegenüber anderen ein eigenes Gewicht in ihren Kalkulationen. Und dafür, für sich betrachtet jedenfalls, hat derjenige, glaube ich, keine Begründungsmöglichkeit, der Rationalität mit Nutzenmaximierung gleichsetzt. Denn der Fall ist ja so konstruiert, dass in jedem Fall, wenn das Angebot über Null liegt, beide gewinnen. Warum soll mich also, wenn ich ein rationaler Nutzenmaximierer bin, interessieren, dass der eine unverhältnismäßig mehr gewinnt? Es ist aber offensichtlich so, dass die allermeisten Menschen, abgesehen von der Größe des Vorteils für sich selbst, auch auf die Relation der Verteilung des Vorteils Acht geben. Und dass sie grob ungleiche Verhältnisse als eher beleidigend und deswegen ablehnenswert betrachten, denn als akzeptabel. Diejenigen, die diese Untersuchungen durchgeführt haben, unter anderem ist da ein Züricher Psychologe namens Frey, glaube ich, heißt er, beteiligt, haben nun eine selber mit einem erweiterten Verständnis von Nutzenmaximierung kompatible Erklärung dafür versucht. Die läuft wie so oft in neuerer Zeit über evolutionstheoretische Überlegungen. Also grob ist die Überlegung die, Menschen sind mit dem Genpol ausgestattet, der es ihnen ermöglicht, soziale und kooperative Tiere zu sein. Das bringt ihnen Selektionsvorteile gegenüber Wesen, die diese genetische Ausstattung nicht haben. Soziale und kooperative Tiere brauchen so etwas wie einen Sinn für Fairness. Sie wollen in ihren gegenseitigen Beziehungen nicht die Erfahrung machen, ständig übervorteilt zu werden oder ausgebeutet. Also hat sich gewissermaßen für die Verbreitung des Genpools als vorteilhaft erwiesen, dass Menschen so etwas wie einen Sinn für Fairness entwickelt haben. Und es gibt allerdings methodologisch umstrittene Untersuchungen, etwa von Franz de Waal, die versuchen zu zeigen, dass das sogar für Kapuzineräffchen gilt, weil die ja auch soziale Tiere sind. Also selbst Tiere, die gar keinen Sinn für Gerechtigkeit in einem normativen Verständnis haben können, sind demnach irgendwie, da hat man das mit Nüssen und Trauben oder so gemacht, nicht gewillt, beleidigend geringe Angebote anzunehmen. Was de Waals Forschung angeht, ist der methodische Status und die Wiederholbarkeit strittig. Aber bei Menschen ist das Ergebnis relativ stabil und übrigens offenbar auch interkulturell valide. Also man kann nicht einfach sagen, es sind bestimmte Kulturen. Also man sagt vielleicht, die Betriebswirte bilden eine besondere Kultur, die sagen immer ja oder so. Das ist jetzt nicht gemeint. Also gut, jetzt könnte man also sagen, wenn man eine spieltheoretische Rekonstruktion des Reproduktionsverhaltens von Genen annimmt, dann hat man sowas wie Nutzenmaximierung. Aber es ist natürlich eine rein metaphorische Redeweise von Nutzenmaximierung, wenn ich sie auf solche Einheiten wie Gene anwende. Normalerweise würde man eben strategisch interessierte Subjekte als Nutzenmaximierer betrachten, nicht Gene. Aber wie auch immer, das ist nur eine Frage der Erklärung. Es hat mit Rechtfertigung noch gar nichts zu tun. Und auf der Ebene der Rechtfertigung scheint es nun doch so zu sein, dass Menschen bei der Frage, was sie begründetermaßen vorziehen oder ablehnen, eben ein eigenes Augenmerk auf Verhältnisgrößen, auf relationale Größen legen und nicht nur auf absolute. Und nach dem, was ich in einer früheren Vorlesung über die Bedeutung relationaler Gesichtspunkte im Gerechtigkeitsdenken gesagt habe, scheint auch klar, warum das für die Intuition wichtig ist, dass die Gerechtigkeit ein eigenständiger Teil unseres moralischen Denkens ist. Denn bei der Gerechtigkeit scheint es ja eben genau um solche Güter oder Übel zu gehen, die etwas damit zu tun haben, in welchem Verhältnis wir damit zueinander stehen. Nun, wie kann man sich das verständlich machen? Und hier ist ein Deutungsangebot, das wie schon angekündigt wiederum mit der Figur der Selbstachtung zu tun hat. Ich hatte bereits in einer früheren Vorlesung gesagt, dass meines Erachtens wir uns als Subjekte von Rechten nicht nur deshalb verstehen sollten, weil wir durch Rechte bestimmte positive Konsequenzen zu erwarten haben, also Rechte schützen uns, Rechte fördern uns in bestimmten Hinsichten, sondern dass wir als Subjekte von Rechten auch interessiert sind daran, was uns durch diese Rechte zum Ausdruck gebracht wird. Und das ist ein, wenn man so will, anerkennungstheoretischer Aspekt unserer Rechtsgleichheit. In Gestalt gleicher Rechte erkennen wir einander als gleich berücksichtigenswert an und gleich achtenswert an. Oder umgekehrt, in Gestalt ungleicher Rechte, denken Sie an ein Apartheidssystem, demütigen Menschen einander. Und demütigen heißt ja nichts anderes, als ihnen das begründete Gefühl einflößen, sie seien irgendwie minderwertig. Sie seien unselbstständig, sie seien nicht Herren ihrer selbst oder was auch immer. Und deswegen scheint es so zu sein, dass uns jedenfalls die Gleichheit der Rechte nicht nur aufgrund ihrer positiven zu erwartenden Folgen interessiert, sondern weil damit etwas uns zum Ausdruck gebracht wird oder symbolisiert wird. Rechte haben eine Ausdrucksdimension, so könnte man sagen. Nun ist eine Erläuterung dessen, was mit Rechtsgleichheit gemeint ist, dass man eben sagt, wir betrachten die grundlegenden und zentralen Interessen irgendeines Menschen als moralisch gesehen genauso wichtig und also beachtens- oder berücksichtigenswert wie die gleichen Interessen irgendeines beliebigen anderen. Wenn man sagt, Rechte sind dafür da, Interessen zu schützen, dann könnte man sagen, in Gestalt der Rechtsgleichheit geben wir einander zu verstehen, dass die Interessen des einen, wenn sie wirklich wichtig sind und grundlegend und zentral, genauso wichtig sind wie die gleichen Interessen eines anderen. Das aber scheint nun auch Konsequenzen für Fragen der Verteilung zu haben. Denn was signalisiere ich denn dem anderen, meinem Mitspieler, wenn ich zum Beispiel von den 100 Euro, die mir völlig unverdientermaßen zugeflogen sind, nur 20 Euro anbiete und mir demnach 80 vorbehalte? Nun offensichtlich ein durchaus empörend anmutendes, egozentrisches sich über den anderen stellen. Ich tue dann, jedenfalls in dieser sicherlich nicht sehr relevanten, aber immerhin in dieser Situation so, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt, dass ich mehr von etwas, das ich ja auch nicht mehr verdient habe, bekommen kann als der andere. Und bei aller Varianz, bei aller interindividuellen und interkulturellen Varianz, scheint es insgesamt stabil doch so zu sein, dass Menschen ab irgendeinem Punkt der Ungleichheit das Gefühl haben, der andere nimmt mich nicht wirklich ernst. Er setzt mich im Verhältnis zu sich selbst herab. Und das ist nicht einfach die Art von Egoismus, die wir einander unproblematisch zubilligen, sondern das ist eine irgendwie beleidigende, im Grenzfall demütigende Art von Umgang. Also, Sie können das ja auch an Ihren eigenen Intuitionen überprüfen, wenn Sie sich zum Beispiel fragen, warum ist es Ihnen wichtig, wenn Sie sich zum Beispiel melden irgendwie in einem Seminar, dass Sie, außer es gelten irgendwelche politisch korrekten Quotierungen, dass Sie zum Beispiel nicht nach einem anderen drankommen, der sich nach Ihnen gemeldet hat, sondern vorher. Warum ist Ihnen wichtig, dass sich andere nicht vordrängeln, wenn Sie in einer Schlange stehen? Natürlich kann man sagen, ja, dann verschafft sich der andere einen Vorteil. Ich stehe dann unnötigerweise länger da. Oder man könnte sagen, wenn das jeder täte, dann könnten wir uns gleich raufen. Dann wäre ich wieder der Erste oder so. Sondern es scheint so zu sein, dass Sie irgendwie es als einen eigenständig empörenswerten Umstand erachten, so jedenfalls meine Hypothese, dass hier ein anderer sich so verhält, als habe er eine Art natürliches Vorrecht, dass seine Interessen bevorzugt behandelt werden. Und dies scheint relativ unabhängig zu sein vom absoluten Gewicht dieser Interessen. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass dieser Gesichtspunkt der Ausgewogenheit immer die überwiegende oder ausschlaggebende Rolle spielen muss und die Größe des Vorteils irrelevant ist. Ich würde eher vermuten, dass wir sozusagen im Geiste Trade-offs herstellen, zwischen der Größe eines Vorteils und der Größe einer Ungleichheit, die wir vielleicht für diesen Vorteil in Kauf nehmen müssen. Nehmen wir an, wir wissen, eine bestimmte Ungleichheit ist im strengen Sinne nicht gerechtfertigt. Nehmen wir aber an, wir vermuten, dass jeder von uns dadurch einen Nettovorteil gewinnt, dass er diese Ungleichheit zulässt, der sehr, sehr groß ist, dann werden viele Leute die Ungleichheit hinnehmen. Um des Nettovorteils willen. Etwas weniger abstrakt und eher politisch gesprochen, dürfte das zur Erklärung beitragen, warum sehr viele Menschen bereit sind, irgendeine Art von kapitalistischer Wirtschaftsordnung zu akzeptieren, unter der Bedingung, dass die im strengen Sinne ungerechtfertigten Ungleichheiten, die eine solche Wirtschaftsordnung systemisch erzeugt, mehr als aufgewogen werden durch den zu erwartenden Nettovorteil für jeden oder beinahe jeden Einzelnen. Also, um das zu stilisieren, wenn wir vor der Frage stehen, in einer Gesellschaft ohne ungerechtfertigte Ungleichheit alle auf einem auskömmlichen, aber ärmlichen Level zu stehen, und wenn die Alternative ist, dass wir einige dieser Ungleichheiten zum Beispiel aus Anreizgründen in Kauf nehmen, dafür aber insgesamt alle eine sehr gute Chance haben, deutlich über dieses ärmliche, aber egalitäre Niveau zu kommen, dann werden manche Menschen einer sozialistischen Intuition folgen und die egalitäre Gesellschaft bevorzugen. Aber ganz offensichtlich werden sehr viele und aller Erfahrung nach Mehrheiten, jedenfalls in westlichen Ländern, die inegalitäre Variante bevorzugen. Und das bedeutet einfach, es ist nicht a priori klar, wie wichtig genau uns der Aspekt der wahrgenommenen Unausgewogenheit ist, was sich lediglich gestützt auf diese wirtschaftspsychologischen Experimente behaupten will, ist, dass er uns offensichtlich als eigenständiger Gesichtspunkt wichtig ist. Ja, also das sind dann weitere empirische Fragen, zum Beispiel, ab wann empfinden so viele Menschen die Selbstbereicherung bestimmter Manager als obszön, dass sie sagen, ein solches System ist nicht in Ordnung, es muss grundsätzlich verändert werden. Und bis zu welchem Punkt sind sie bereit zu sagen, gut, was weiß ich, ein Wirtschaftskapitän darf sich mehr gönnen, sogar sehr viel mehr, als seinen kleinsten Angestellten, wenn denn die Gesamtwohlerwartung eine positive zu sein scheint. Also der Punkt ist lediglich, wäre es so, dass Rationalität automatisch Nutzenmaximierung meint, dann verhalten sich die allermeisten Menschen irrational, wenn sie Verteilungsverhältnissen ein eigenes Gewicht in ihren Vorteilsüberlegungen einräumen. Nun scheinen die allermeisten Menschen Verteilungserwägungen ein von Vorteilserwägungen unabhängiges Gewicht einzuräumen. Also sind entweder die allermeisten Menschen irrational oder aber wir sollten die Unterstellung, dass Rationalität das Gleiche meint wie Nutzenmaximierung, fallen lassen. Und da wir jetzt nicht um Worte streiten, sondern um die Sache, scheint es mir sehr zweckmäßig zu sein, dass man jedenfalls Folgendes sagen sollte. Sich abweichend von Nutzenmaximierung zu verhalten, ist nicht zwangsläufig irrational. Und das ist nun wiederum ein für Gerechtigkeit, denke ich, wesentliches Ergebnis, weil es für unsere gerechtigkeitsbezogenen Intuitionen kennzeichnend zu sein scheint, dass wir Fragen der Ausgewogenheit in unseren Ausstattungen ein eigenes Beurteilungsgewicht geben, neben Fragen des absoluten Vorteils. Ja? Gut, wenn das so ist, das wäre jetzt meine abschließende Bemerkung für die heutige Vorlesung, dann haben wir gute Gründe, alle drei von mir vorher in den Raum gestellten Grundannahmen des sogenannten reinen Konsequenzialismus zu verwerfen. Die erste Grundannahme war, das Gut, das moralisch Richtige, ist immer eine Funktion des von ihm selbst logisch unabhängigen Guten. Das offenbare Ergebnis ist, zu dem, wofür wir moralisch uns einsetzen sollten, gehören auch solche Güter wie etwa die Beachtung der Rechte anderer und die daran gebundene Selbstachtung des Menschen. Das aber sind Güter, die selbst einen moralischen Gehalt haben. Und das heißt, das Richtige ist nicht nur eine Funktion des von ihm selbst unabhängigen Guten. Die teleologische These ist in diesem strikten Sinne also falsch, wenn das richtig ist, was ich jetzt gesagt habe. Die zweite Annahme war, wir sollten moralische Verallgemeinerung immer in letzter Instanz rein aggregativ auffassen, nicht distributiv. Mit der Figur der subjektiven Rechte oder der gültigen Ansprüche unvertretbar Einzelner ist aber ein distributiver Gesichtspunkt ins Spiel gekommen. Und dann wäre demnach, wenn sich die Figur der Rechte als haltbar herausstellt, die Annahme, dass moralische Verallgemeinerung immer auf rein aggregative Grundsätze hinausläuft, auch falsch. Und drittens, und das in dem dienten die letzten Überlegungen, scheinen wir auch die Annahme zurückweisen zu dürfen, dass Rationalität immer Maximierung meint. Weil wir auch ohne irrational zu sein auf den Ausdrucksaspekt dessen, wie wir mit und gegeneinander handeln, ein eigenes Gewicht legen dürfen. Und die allermeisten Menschen dies eben auch faktisch tun. Gut, auf der Basis will ich dann in der nächsten Vorlesung die Rawlsche Theorie erläutern, in der Ihnen sozusagen in einer bestimmten Theoriegestalt vieles wieder begegnen wird, was ich jetzt eher allgemein gesagt habe. Bis dahin, machen Sie es gut, haben Sie eine schöne Woche. Thank you.